Italien, wie man es kennt. Sommer, Sonne, Strand oder für den anspruchsvollen Italienreisenden Venedig, Wein und Verdi. Nicht erst seit der Moderne übt Italien auf die Deutschen eine vielbeschriebene Faszination aus.
Schon im 13. Jahrhundert eroberte ein italienischer Teenager namens Federico die Herzen der Deutschen. Er erbte die sizilianische Krone und wurde damit bald zum Kaiser Friedrich II. In Deutschland verlor er nie ganz das Image eines Märchenkönigs.
So schreibt es der deutsche Historiker Fischer Fabian.
Auch italienische Kunst und Dichtung bahnten sich durch die Jahrhunderte ihren Weg in die deutsche Gesellschaft. Und im Verlauf des Mittelalters etablierten sich Reiseberichte als eigene Literaturgattung. So konnte sich insbesondere ab der späten Neuzeit eine Idee vom weit entfernten Italien in einem stetig wachsenden deutschen Publikum etablieren.
Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Im dunklen Laub die Goldorangen glühen. Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, die Myrte still und hoch der Lorbeer steht. Kennst du es wohl? Dahin, dahin möchte ich mit dir, oh mein Geliebter, ziehen.
Schwärmte einst der italienbegeisterte Goethe im späten 18. Jahrhundert. Dieses Gedicht sollte zu einem klassischen Ausdruck der deutschen Italiensehnsucht werden.
Ein Phänomen, das in Deutschland nach 1945 eine ungeheure Wiederbelebung erfuhr. Dieses Mal sollte es jedoch ein breiteres gesellschaftliches Spektrum erreichen. Beschränkte sich die Italiensehnsucht zuvor auf die eher gut betuchten Bürger, wurde sie im Zeitalter des wirtschaftlichen Aufschwungs und der zunehmenden Mobilität zum Massenphänomen.
Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit ans blaue Meer. Und wir tun, als ob das Leben eine schöne Reise wäre. Komm ein bisschen mit nach Italien.
Italien wurde zum beliebten Urlaubsziel. Auf der Suche nach Sonne, Strand und Meer fuhren immer mehr Deutsche mit VW Käfer, Gogo Mobil oder dem italienischen Exportschlager Vespa-Roller in die vermeintlich heile Welt des Südens. Informationen über diese Welt holte man sich aus Reiseführern und aus Kulturmagazinen wie dem Merian.
Wer die Stadt wirklich kennt, der weiß, dass ihre so veränderliche Schönheit, die mit jedem Lichtgehalt der Luft, mit dem beständigen Wechsel der Winde und der Stimmungen des Himmels, sich anders ausdrückt, von mysteriöser, sagen wir ruhig, magischer Natur ist. Sie dringt einem tatsächlich ins Herz wie ein unfassbarer Zauber, entzündet es in Freude oder hüllt es in Trauer, steigert unseren Lebensschwung oder lindert unseren Schwermut.
Wir wussten nie, wohin es ging genau. Es hieß immer, wir fahren ins Blaue. Ins Blaue hieß dann mit dem VW Käfer, die drei Kinder auf der Rücksitzbank, der vierte hinten in der Gepäckablage. In meiner Familie war das wie immer Tradition. Mein Vater war auch Goethe-Fan. Goethe war in Italien gewesen. Alle Orte, die Goethe mal besucht hatte, mussten dann auch besucht werden. Dazu kam dann meinetwegen Neapel, das Konradin-Denkmal und so weiter. Also jede historische Stätte war mit bei ihm als Historiker und als Germanistiklehrer besetzt.
Zusammengenommen ergab sich ein aufregendes Bild des Fremden und Exotischen in der Ferne, das gleichzeitig greifbar nah geworden war.
Was verbinden Sie mit Italien?
Toskana, Nudeln, leckeres Essen.
Fußball.
Parmesan.
Mode und
Rotwein?
Warm.
Warm? Nette Männer.
Alles klar.
Okay.
Frauen.
Ja, Italien, wie man es kennenlernte. Aber war das schon alles?
Was verbinden Sie mit Italien?
Mieser Wein. Korruption. Berlusconi, Mafia.
Müllmafia.
Ich habe gehört, da gibt es einen sehr guten Minister von der Welt. Irgendwie auf jeden Fall so ein Mafia-Boss, der Medaille gehört.
In der Zeitschrift für italienische Kultur der Gegenwart, Zibaldone, heißt es:
Millionen von Touristen unternehmen, trotz Mafia und anderer Bedrohungen, ihre italienische Reise. Die Reise ins Land von Goethes Mignon ist auch heute noch in. Aber das Selbstverständliche trübt den Blick für das andere. Begnügt sich mit Sonne und Kunst, von beiden gibt es viel, um heimgekehrt an Isar und Rhein im Großgeschriebenen der Tageszeitungen von Terror, Mord und Korruption zu lesen.
Dunkle Machenschaften gibt es natürlich auch auf Europas Stiefel. Nicht, dass das Italienbild in den Köpfen der Deutschen frei davon wäre. In der berühmten Der Pate-Trilogie von Francis Ford Coppola werden die kriminellen Energien in höchsten gesellschaftlichen und politischen Kreisen thematisiert.
In der italienischen Politik gab es schon immer Männer von dieser Sorte. Die sind die wahre Mafia.
Ich fand, die Geschichte muss zeigen, dass die nächste Stufe von Schurken nicht mehr nur lokal widerspenstige Sizilianer und Mafiosi sind, sondern dass wir es jetzt mit korrupten Senatoren und insgesamt höheren Stufen der Macht zu tun bekommen, die schließlich in Der Pate Teil 3 bis hoch in den Vatikan reichen. Als der Film in Italien rauskam, war ich sehr überrascht, dass niemand in Italien, auch kein Journalist, auch nur im geringsten geschockt war wegen der Darstellung ihrer mafiösen Regierung und der Möglichkeit, dass ihr Papst ermordet wurde. In Wahrheit dachten sie bloß, dass es ja nichts Neues sei. Sie alle haben es gewusst und verdaut, und daher gab es in dieser Hinsicht nichts im Film, was auch nur im geringsten kontrovers gewesen wäre.
Auch in Donna Leons populären Venedig-Krimis ist Kommissario Brunetti dem Verbrechen auf der Spur. Auf die Frage, ob Italien in puncto Korruption in Politik, Kirche und Mafia besonders viel zu bieten hätte, antwortet die Autorin in einem Interview:
Ja, natürlich. Aber auch Amerika bietet viel. Jedes Land. Aber Italien hat nun einmal den Ruf, das Epizentrum der Korruption zu sein. Ob es das ist, weiß ich nicht. Aber für einen Krimi braucht man ein korruptes System.
Auch hier scheint also ein Italienbild konstruiert zu werden, das nicht nur Fakten, sondern auch Fiktion enthält. Vielleicht wird Italien erst als Mythos richtig interessant.
Die Frage bleibt: Kennt man Italien? Oder will man es wirklich kennen? Der Beitrag Italien. Sehnsucht der Deutschen wurde produziert von Ellen Feil und Ruben Sieker.